Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich habe heute einen Gast, über den ich mich sehr freue, denn das ist ein schwieriges, heikles Thema. Und Svenja kann darüber wunderbar sprechen. Es ist nämlich das Thema Abschied vom Kinderwunsch. Hallo Svenja.
Hallo.
Moin. Danke, dass du mit dabei bist. Weil hast du auch das Gefühl, das ist ein heikles, schwieriges Thema?
Ja. Also zu Anfang zumindest. Aber wenn man drin ist, öffnet das ganz neue Türen und man lernt auf einmal ganz viele Menschen kennen, die das genauso sehen wie man selber oder genau an dem Punkt stehen.
Ach, okay. Ja, das klingt schon mal sehr hoffnungsvoll, finde ich. Weil das ist ja für manche so, oh, ich möchte da noch nicht mal drüber nachdenken. Viele denken ja, okay, Plan A ist ein Kind kriegen, Plan B ist sich zu verabschieden. Ich würde sagen, dazwischen gibt es noch eine Menge mehr. Ne, so eigene Grenzen, wo man nicht weiß, möchte ich die überschreiten, darf ich die überschreiten, muss ich die überschreiten. Aber genau, und wenn dann dieser Prozess losgeht, ist er wahrscheinlich auch mit ein bisschen Schmerz verbunden. Das wirst du wahrscheinlich alles noch erzählen im Laufe des Gesprächs. Willst du dich einmal kurz vorstellen, wie alt du bist?
Ja, also ich heiße Svenja, ich komme aus Bredstedt, das ist kurz vor der dänischen Grenze, also Schleswig-Holstein ganz, ganz hoch im Norden,
Moin,
aber
aus
gar
der
nicht so
Mitte.
weit, genau, gar nicht so weit weg von dir.
Ja.
Ich bin jetzt 41 und ja, möchtest du einmal wissen, wann das bei uns so losging?
Gerne,
Oder sagen wir es gut.
gerne.
2018 war es so, dass ich meinen Mann kennengelernt habe und wir haben ziemlich schnell schon darüber gesprochen, dass da ein Kinderwunsch besteht, weil ich halt schon Mitte 30 war.
Das ist echt
Und
so, ne? Wenn man so spät sich kennenlernt, dann muss man einfach echt offen reden und Nägel mit Köppen machen, ne?
genau, sofort. Und für mich war es wirklich eine Grundvoraussetzung, weil ich aus einer Beziehung kam, wo das mit dem Kinderwunsch auf der anderen Seite kein Thema war. Und für mich war es aber wichtig. Das war auch mit ein Grund für eine Trennung. Also somit war es für mich total wichtig und ich habe es sofort angesprochen.
Ja.
Und dann haben wir tatsächlich ein Jahr später geheiratet und haben dann
Oh.
auch sofort losgelegt.
Oh. Ganz
Genau.
kurz, du hast dich tatsächlich von deinem vorherigen Partner getrennt, weil da kein Kinderwunsch war.
Richtig, genau.
Weil das ist ja auch, ich finde, das ist auch ein Riesenthema für sich, ne? Zu sagen, ist das jetzt legitim, zu sagen, okay, ich trenne mich deswegen oder stelle ich die Partnerschaft darüber? Das ist ja auch immer individuell, aber auch ein Riesenschritt, ne, den du da
Ja, auf
gegangen
jeden
bist.
Fall. Also das war natürlich auch nicht der einzige Grund. Man trennt sich ja also nicht mal eben so. Und das war auch eine lange Beziehung von 7 Jahren. Da überlegt man sich das natürlich.
Klar.
Aber das war mit einer der Gründe. Für mich war es eben wichtig. Und ich dachte, ich kann darauf verzichten. Aber ich habe dann gemerkt, das klopft immer wieder an. Und dann so mit Mitte 30 war es dann irgendwann so, dass dann viele Sachen zusammenkamen. Und ich dann gesagt habe, okay, der Wunsch ist so groß. Und irgendwie geht es so für mich nicht weiter.
Ja, wow, okay. Gut, und dann hast du deinen neuen Partner kennengelernt und er hat es genauso gesehen und dann habt ihr geheiratet und losgelegt.
Richtig, also alles das über Bord geworfen, was man so kennt. Hauruck, alles auf einmal.
Ja.
Aber für uns war es das Richtige nach wie vor.
Schön.
Genau. Allerdings muss man sagen, unsere Ehe gibt es eigentlich nicht ohne Kinderwunsch. Also mit der Hochzeit war es
Stimmt.
wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt starten wir.
Ja.
Und wir waren eigentlich nie so ganz für uns alleine verheiratet, sondern dieser Kinderwunsch schwebte immer so mit drüber. Und das war schon auch eine Herausforderung.
Das
Das muss
glaube
man echt
ich.
sagen.
Ja, wenn man es mal, ich komme ja so ein bisschen aus der systemischen und gestalttherapeutischen Ecke, wenn man das mal tatsächlich personalisieren würde und den Kinderwunsch als eine Person, weil sie ja wie ein rosa Elefant im Raum steht, muss man ja sagen, dieser Kinderwunsch, dann hat man eigentlich eine Dreiecksbeziehung, mehr oder weniger, ne?
Ja, das ist so.
Ja, Wahnsinn. Und hat euch das belastet von Anfang an oder war das erstmal so hihi aufregend?
Zu Anfang hat uns das gar nicht belastet, weil ich da, also wie, glaube ich, wir alle erstmal ganz entspannt reingegangen sind. Wenn man keine Vorgeschichte hat, geht man ja in so einen Kinderwunsch erstmal entspannt rein. Und ich bin, also ich kenne es auch noch so von der Erziehung oder aus der Schule, bloß nicht schwanger werden. Pass auf, dass du nicht schwanger wirst. Ein kleines bisschen Unachtsamkeit und man wird sofort schwanger. Und das war so in meinem Kopf einfach drin. Und für mich war klar, wenn nicht, bin ich sofort schwanger. Und Also ich war schon das erste Mal ganz erstaunt, den ersten Zyklus, dass ich dann nicht sofort schwanger war. Und
Ja.
dann zog sich das so und dann waren es auf mal 4 Zyklen und dann wurde ich dann doch schon ein bisschen nervöser, weil bei uns in der Familie alle immer sofort schwanger geworden sind. Und dann fing das so ganz langsam an. Dann bin ich tatsächlich zur Frauenärztin gegangen, da haben wir ein halbes Jahr probiert, bin schon zur Frauenärztin gegangen und habe gesagt, hier, so und so ist das, kann ich schon, ich hatte vorher schon gesagt, da ist ein Kinderwunsch, kann ich was vorbereiten, habe schon angefangen, Folsäure zu nehmen und alles, was man dann so tut. Und dann hat sie, als ich ein halbes Jahr später da war, erst gesagt, Sie sind doch noch total jung, Mitte 30, ist doch alles gut, also gar nichts los, nun probieren Sie mal erstmal und Sie können mal noch mal ein Jahr abwarten und dann können Sie mal ganz langsam Ihren Mann zu den ersten Untersuchungen schicken und dann gucken wir weiter. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie komisch, naja gut, und dann bin ich nach Hause, dann habe ich ihm das erzählt, er hat sich sofort Termine geholt, er hat sich
Boah.
durchchecken lassen, bevor ich durchgecheckt war.
Toll.
Und dann habe ich ein weiteres halbes Jahr später gesagt, ich kann das nicht mehr so gut aushalten, das Abwarten und das Probieren und Ovulationstest und alles, was man dann eben selber schon so macht.
Ja.
Und dann bin ich wieder hin. Und dann gab es eine ganz unangenehme Situation. Und zwar hat sie dann gesagt, okay, jetzt tickt aber auch die Uhr. Nun mal schnell. Und dann habe ich gedacht, hä? Wie jetzt? Vom halben Jahr war doch noch alles gut.
Ich
Und
wollte es
das hat.
gerade sagen, mit Mitte 30 sagen Sie immer noch mal, bleiben Sie mal ganz locker und entspannt. Und gefühlt 3 Sekunden später sagen Sie, oh, nee, jetzt ist aber auch der Zug schon
Ja,
abgefahren, so ungefähr, ne?
so
Boah.
war es. Und dann kriegte ich sofort, ohne dass wir irgendwas gemacht hatten, außer Zyklus-Tracking und eine Blutabnahme,
Okay.
es war noch nichts passiert eigentlich, kriegte ich sofort die Überweisung für die Kinderwunschklinik. Und das hat mich richtig überfordert. Also wirklich richtig überfordert, weil ich nicht, also für mich war das einfach, als hätten wir 5 Schritte übersprungen.
Ja, ist ja im Grunde auch
Ja,
so. Also es sei
genau.
denn, ihr hättet das gewollt, ne? An alle, die jetzt sagen, ich
Ja.
bin sofort in die Kinderwunschklinik gegangen. Wenn sich das gut anfühlt, für einen ist das ja auch wunderbar. Aber da gibt es ja noch was dazwischen. So.
Richtig, genau. Und dann, naja, und dann bin ich nach Hause und habe ganz, ganz, ganz lange mit meinem Mann darüber gesprochen. Und wir haben dann wirklich angefangen, unsere Grenzen zu setzen, eigentlich mit diesem Gespräch. Wir hatten vorher noch keine richtigen. Also vorher war es einfach so, wir gehen da jetzt mal los und wir gucken, was passiert. Aber diese Hürde Kinderwunschklinik war für uns wirklich ein großes Ding. Und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen, was wollen wir, wie weit gehen wir, in welche Richtung soll das so, und haben ganz klar für uns unsere Grenzen gesetzt. Nun muss man dazu sagen, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber wir haben uns immer abgewechselt mit den Tiefs. Also wenn ich ein Tief hatte, war er total gestärkt und wenn er ein Tief hatte, war ich total gestärkt. Wir haben uns da immer gegenseitig aufgefangen. Das, ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben, aber es hat funktioniert zum Glück, weil ich glaube, sonst hätten wir das so nicht überstanden.
Ja, Wahnsinn. Und war dann da sofort diese Angst, was Kinderwunschklinik angeht, oh je, künstliche Befruchtung? Oder weil man kann da ja, wir waren zum Beispiel auch in der Kinderwunschklinik, aber dann, aber auch nach 3 Jahren, glaube ich erst, aber so zu diagnostischen Geschichten, also Gebärmutterspiegelung und solche Geschichten. Hattet ihr das für euch in Erwägung gezogen oder war das auch irgendwie nicht so, also war da eine Grenze für euch?
Also wir haben alles in Erwägung gezogen, was nicht unbedingt künstlich passiert. Also wir sind dann auch, aber erst, oh, ich glaube, noch ein Jahr später in die Kinderwunschklinik. Also ich habe dann da erstmal angerufen und habe denen geschildert, was los ist. Und ich habe gesagt, ich bin noch gar nicht bereit dazu. Oder vielleicht war es auch ein halbes Jahr später, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und die waren wahnsinnig nett und sie hat all meine Daten aufgenommen und auch die von meinem Mann. Und dann ist mein Mann tatsächlich schon einmal vorab hin, weil das erste Spermiogramm beim Urologen, das war komisch. Also die Auswertung kam uns so ein bisschen komisch vor. Und dann haben wir gesagt, wir gehen lieber gleich an die richtige Stelle. Und dann ist er in die Klinik und wir haben dann mit denen gesprochen. Das war mitten während Corona. Wir durften also auch zusammen nicht hin. Wir sind dann, wenn wir da waren, quasi getrennt da gewesen. Einer hat im Auto gewartet. Das war total bekloppt.
Ja,
Ja, haben
wirklich.
uns so abgewechselt und dann haben wir da versucht, Gespräche zu führen und die haben uns aber ganz toll aufgefangen und die sind auch mitgegangen. Also wir haben uns alles erklären lassen, was jetzt passieren könnte, was Sinn macht und was nicht. Die Untersuchungen, die dann gemacht worden sind, mir war wichtig, dass nichts gemacht wird, was mit Narkose zu tun hat oder eben künstlich, weil ich Narkosen sehr, sehr, sehr schlecht vertrage.
Ja.
Und das haben wir dann alles mit denen so besprochen und da haben wir uns auch total wohl gefühlt und ernst genommen. Also das war wirklich, das war richtig gut.
Ja, so da abgeholt, wo ihr seid, ne? Und wo,
Ja.
also ich weiß, ganz viele Frauen haben, wir auch, mein Mann und ich, Grenzen überschritten, die wir uns irgendwann mal gesetzt haben, sei das jetzt vom Alter her, ne? Nee, eine Zeit lang dachte, okay, komm, 40 ist echt eigentlich so eine Grenze. Und dann bin ich darüber hinaus und so. Und man geht ja ständig über Grenzen. Und da muss man natürlich immer gucken, ist das jetzt wichtig, über die Grenze zu gehen, oder verrate ich mich damit und fühle mich dann damit wirklich nicht mehr wohl, ne? Und deswegen ist natürlich, vielleicht schwebt da jetzt bei manchen im Kopf, habt ihr über künstliche Befruchtung, das war so eure Grenze, seid ihr da irgendwann drüber gegangen? Habt ihr über Adoption, Pflegschaft, Eizellspende, sowas nachgedacht? Oder war das sofort, boah, das geht gar nicht?
Also wir haben tatsächlich über alles gesprochen
Ja.
und also mir war auch wichtig, dass wir sehr gut vorbereitet in das erste Gespräch gehen bei der Kinderwunschklinik. Also es wurde quasi einmal alles auswendig gelernt, was es so gab, der Unterschied zwischen ICSI und IVF und so. Also dass man erstmal alles für sich einmal so schon mal oder sich damit auseinandergesetzt hat, was passieren könnte. Und für uns war eben klar, das möchten wir nicht. Eine Insemination kam für uns nicht in Frage, weil unsere Ärztin gesagt hat, das ist eigentlich Quatsch. Also wir waren durchgecheckt, bei uns war alles gut, mein Zyklus war super, das Spermiogramm war gut, es war wirklich alles in bester Ordnung. Ich habe keine Endometriose oder ähnliches. Also bei mir war alles, bei uns beiden war alles gut. Und somit stand das nicht zur Debatte. Also sie hat gesagt, das könnte man machen, aber das ist jetzt nichts, was sie unbedingt machen würde, so.
Ja.
Und wir haben aber gesagt, weiter gehen wir nicht. Und dann sind wir tatsächlich, also alles, was so nebenbei gemacht werden konnte und ob es nun irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel waren oder, das hat man natürlich alles mitgemacht, aber das Künstliche wollten wir eben nicht. Hormonspiegel, das war alles in bester Ordnung. Zu dem Zeitpunkt war der AMH-Wert auch noch in Ordnung. Also somit war das okay. Womit wir uns dann auseinandergesetzt haben, aber das war erst, als wir den letzten Besuch in der Kinderwunschklinik hatten, als klar war, wir haben jetzt also alles, was in unserem Bereich dieser Grenzen stattfindet, haben wir jetzt probiert. Danach haben wir uns dann mit dem Thema Pflegschaft und Adoption tatsächlich auseinandergesetzt.
Ja. Oh, ich habe gerade so viele Gedanken im Kopf. Bevor ich das vergesse, ne, will ich noch mal einmal kurz was zu diesem Glaubenssatz sagen, weil ich finde das so wichtig, den du angesprochen hast. Da hörst du dein ganzes Leben lang, werd bloß nicht schwanger. Auf gar keinen Fall schwanger werden. Das heißt, die ersten 30 Jahre unseres Lebens, gut, als Kind hört man das jetzt noch nicht, aber ab der Pubertät irgendwann sagt man seinem Körper quasi immer, gilt es zu verhindern, bloß nicht schwanger werden. Und wenn man ein bisschen daran glauben möchte, dass solche Suggestionen, solche Gedanken eine Wirkung auf den Körper haben, ist das ja irgendwie auch krass, Entschuldigung, dann da jetzt umzuswitchen. Also der Körper hat ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht 15, 20 Jahre gehört, bloß nicht schwanger werden. Und dann soll er jetzt ad hoc auf einmal innerhalb von ein, zwei oder sechs, 12 Zyklen oder so plötzlich schwanger werden. Das glaubst du an sowas, dass sich diese Glaubenssätze auch irgendwie manifestieren können und da wirken können, oder ist dir das zu abgedreht?
Ich glaube schon, dass das irgendwie auch Einfluss hat. Also ich habe auch gerade aus dem Grund versucht, ich habe zum Beispiel eine Familienaufstellung gemacht, weil
Ja.
ich einmal für mich so ein bisschen sortieren wollte, hat ungewollt und also hat die ungewollte Kinderlosigkeit was damit zu tun, dass jemand ungewollt in dieser Familie ist, zum Beispiel auch. Also es ist ein
Oh, krieg
bisschen
Gänsehaut.
schwierig zu erklären. Ja, das
Ja,
würde
ich bin
jetzt.
Familienaufstellerin, deswegen,
Ja,
ich verstehe das
genau.
total, aber falls jemand da jetzt gerade zuhört und das noch nie gehört hat, also da findet man manchmal transgenerationale Dinge raus über so eine Familienaufstellung, die irgendwie im Verborgenen liegen, die einem nicht so ganz klar sind und die können da so tatsächlich ans Tageslicht kommen und dass man sich selber und auch das ganze Familiensystem besser versteht, ne?
Ja, genau. Und das habe ich versucht. Also ich kann einen sehr privaten, kurzen Einblick geben. Ich
Danke, ja.
habe einen Halbbruder, von dem ich erst sehr, sehr spät erfahren habe. Und der war nicht erwünscht, ich sage es jetzt mal so.
Okay.
Und ich hatte irgendwann für mich in meinem Kopf, vielleicht muss ich etwas aufräumen, was meine Eltern nicht aufgeräumt haben, damit bei mir ein Kind einen Platz findet. Denn dieses
Ja.
Kind, was da war, durfte eigentlich nicht bei uns sein oder sollte
Ja.
nicht bei uns sein.
Boah,
Und
da kriegt
das
man
waren
echt
für mich
Gänsehaut.
so Sachen, ich habe mich da schon sehr mit auseinandergesetzt,
Ja.
weil ich einfach gedacht habe, alles, was ich irgendwie tun kann, was ich irgendwie aufräumen und sortieren kann, das versuche ich zu tun. Und unabhängig davon, ob es mich zu einem Kind gebracht hat, es hat mich zu unheimlich viel Frieden mit mir selbst gebracht.
Oh,
Das muss
schön.
man einfach so sagen.
Ja, total. Und hat dich auch der ganze Prozess, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel vorwegnehme, auch zu einem neuen Beruf noch gebracht, ne?
Ja, genau, richtig.
Könntest du einmal vielleicht sagen, du bist Trauerbegleiterin auch.
Richtig, ja, genau. Das
Ja.
ist da draus entstanden. Also
Ja.
nachdem wir dann durch waren mit allem, habe ich gesagt, in meinem Leben muss irgendwas noch passieren. Und dann habe ich angefangen, auf Instagram einen Blog zu schreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zu sehr springen.
Ja,
So,
weil überlege ich auch, weil auf
ne?
der einen Seite wollte ich so gerne über den Abschied sprechen, aber natürlich ist es auch wichtig, wie bist du da hingekommen, um dich
Genau.
zu verabschieden, ne? Das ist vielleicht auch nicht unwichtig. Ja, vielleicht hast du recht, ist das zu viel nach
Ja.
vorn gespoilert irgendwie. Genau, wir waren da, dass du gesagt hast, Adoption und Pflegschaft habt ihr euch mit auseinandergesetzt.
Genau, richtig. Als der Ukraine-Krieg begann,
Ja.
also kurz davor war unser letzter Termin in der Kinderwunschklinik. Und
Ja.
als der Krieg dann begann, haben wir gesagt, vielleicht gibt es ein Kind, oder ein Herz, was bei uns Platz findet. Wir haben ganz viel Platz. Und das war so der Gedanke. Und dann haben wir uns erst mit Dauerpflegschaft auseinandergesetzt und hatten dann auch Besuch von einer Dame vom Jugendamt, die wahnsinnig nett war. Das, wie gesagt, war ja alles noch während der Corona-Zeit auch schwierig, dann auch sowas umzusetzen. Aber das ging, die war unheimlich nett und hat uns ganz schnell aufgeklärt, dass hier bei uns in dem Kreis Nordfriesland es so ist, dass eigentlich alles auf Rückführung
Ach so, echt?
hinauslaufen soll. Also die versuchen tatsächlich immer wieder eine Rückführung möglich zu machen, wenn es denn möglich ist. So wurde uns das
Ja,
erklärt.
ja. Für
Und
alle, die jetzt fragen, was das bedeutet, also es bedeutet, dass das Kind wieder zu den leiblichen Eltern irgendwann zurückgeht, früher oder später.
genau. Und das kam für uns nicht in Frage. Also das war eine Sache, das konnten wir uns beide nicht vorstellen. Und dann hat sie gesagt, dann seid ihr eigentlich eher geeignet für eine Adoption. Und dann haben wir die ganzen Unterlagen bekommen. Wir haben viele Sachen durchgesprochen. Wie gesagt, sie war bei uns zu Hause. Es gab viele Dinge, die geklärt werden mussten. Und dann sind wir erstmal total motiviert und fest überzeugt in dieses ganze Neue gestartet. Ich glaube, über 4 Monate. Wir wären bei uns das 13. Paar gewesen, was registriert ist, also bei uns in der Region. Und die Jugendamtbetreuerin, die wir hatten, hat gesagt, sie hat das, ich glaube, knapp 25 Jahre gemacht zu dem Zeitpunkt. Sie hat gesagt, also in dem besten Jahr habe ich 2 Säuglinge vermittelt. Und das war schon so eine Sache, wo wir gedacht haben, okay, das heißt auf jeden Fall wieder mit Pech sehr lange warten. Naja, und dann haben wir aber trotzdem erstmal motiviert, sind wir da rangegangen und haben gedacht, wir gucken jetzt mal. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob du dich schon mal damit auseinandergesetzt hast, mit dem, genau.
Mit Adoption, ja, auf
Ja.
jeden Fall.
Und bei uns, also das ist ja eine Art Quellekatalog, den man da vor sich hat. Das hat sie auch so genannt. Sie hat gesagt, das
Ja.
hört sich jetzt makaber an, aber es ist wie ein Quellekatalog. Man kann sich aussuchen, welche Haarfarbe das haben sollen, wie alt, wie groß, ob gesund oder nicht gesund, was war alles
Ob
mögliche. Ob
aus
wir,
Gewalt entstanden oder nicht.
ja,
Alkohol,
alles.
Drogen, alles
Genau.
Mögliche, genau, ja.
Und wir haben ganz motiviert angefangen, alles auszufüllen. Und dann haben wir immer wieder gemerkt, das ist, oh, das ist irgendwie, das ist nicht schön. Also vom Gefühl her war das echt schwierig, Lebensberichte schreiben und ach, was man nicht alles musste. Und es waren auch einige Fragen dabei, wo wir uns gefragt haben, dass, also wir fanden das sehr grenzwertig für uns. Würde ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil jeder hat da auch so seine eigenen Ansichten.
Klar, na
Na,
klar.
genau.
Es gibt
Und
Leute, die hören
dann,
jetzt zu und sagen, wo ist das Problem bei IVF und XY oder IZ-Spende? Aber das sind
richtig.
eben ganz individuelle Grenzen und das ist
Auf
ja
jeden Fall.
wichtig, auch da reinzuhören und zu fühlen. Eben
Genau.
gilt es, sie zu überschreiten oder das geht einfach nicht so.
Genau so ist es, ja. Und irgendwann waren wir dann so an dem Punkt, wo so ein paar Sachen auftauchten, wo wir gesagt haben, gehen wir nicht mehr ganz so mit konform. Und dann kam noch das Gefühl, es muss irgendwo ein großes Unglück passieren, damit wir zu unserem Glück kommen. Und das fühlte sich für mich irgendwann falsch an. Ich kann
Ja.
das gar nicht, ich will niemanden verurteilen, wirklich nicht. Das ist
Nein.
wichtig und das ist toll und jeder soll unbedingt machen, was er möchte. Und Adoption ist auch wichtig und toll. Aber für mich
Ja.
war es immer so, ein Kind verliert seine leiblichen Eltern, damit ich Mama sein darf. Und das tat mir irgendwie so weh. Ich konnte das nachher nicht mehr gut aushalten. Und das war dann nochmal so ein bisschen die zweite Enttäuschung, weil man eigentlich mit seinem eigenen Kinderwunsch dann ja abschließen musste. Und dann kam das so hinterher, wo wir gesagt haben, oh, das ist irgendwie auch nicht unsers. Das war schon auch nochmal schwierig.
Kann ich voll verstehen. Ich weiß noch, als ich mit der Frau vom Jugendamt gesprochen habe, einfach um es mal auch mal so hinzufühlen, wie fühlt sich das für mich an? Weil ich hatte nämlich auch große Sorge, dass mir jetzt mein Wunsch erfüllt wird und ein Kind wird mir jetzt gegeben, damit ich endlich Mama werde, so ungefähr. Und damit konnte ich mich gar nicht identifizieren. Und die hat zu mir gesagt, nee, so rum ist das überhaupt nicht. Die Kinder, die werden ja, die sind ja schon meistens rausgeholt oder werden rausgeholt oder abgegeben oder Babyklappe oder was auch immer. Und wir suchen dann ein Zuhause. Deswegen, die sind bei uns auch immer gar nicht nach, haben die gesagt, nach Warteliste gegangen. Das wievielte Paar ist man, was sich bewirbt, sondern die gucken, ist völlig egal, wo passt das am besten hin? Wo würde es menschlich einfach gut hinpassen, dieses Kindchen? Also die haben wirklich ein Zuhause für dieses Kind gesucht. Und das hat mir total geholfen, das so zu hören, ne? Das war, ja, das war mir auch total wichtig. Deswegen kann ich, aber jetzt, ich habe es vergessen, diesen Gedankengang, wo du den jetzt gerade gesagt hast, erinnere ich mich, dass ich das genauso hatte, ja.
Also sie haben das bei uns auch gesagt, dass sie schon auch ein bisschen gucken, wo passt das hin. Aber in erster Linie steht man natürlich schon erstmal hinten an. Also es kann passieren, dass man lange warten muss, ne? Das ist es so.
Ja.
Genau. Das Warten, glaube ich, wäre gar nicht so das Problem gewesen. Aber die anderen Sachen, die dann noch dazu kamen, so, die waren schwierig für uns.
Ja, klar. Uff, und dann standet ihr da, ne? Und dann gab es eigentlich nur noch, wenn man sich das jetzt vorstellt, das ist eine, weiß ich nicht, ein Kreisverkehr mit vier Ausfahrten oder wie auch immer, wie viel man sich selber dahin stellt als Ausfahrt, so als Wegmöglichkeit. Eizellspende war dicht, ICSI, IVF war dicht. Auf eigenen, also auf natürlichem Weg war irgendwie auch, hattet ihr schon im Grunde genommen ad acta gelegt, ne? Pflegschaft auch, Adoption auch. Und dann gab es jetzt eigentlich nur noch an diesem Kreisverkehr den Weg Abschied oder gab es noch eine andere Option?
Ja, das war, also ein Jahr war so eine Schwebesituation. Wir waren dann mit allem soweit durch und es war klar, wir machen das nicht mehr. Und dann haben wir so ein bisschen natürlich, also wir haben dann selber noch probiert. Ich habe dann nicht mehr so meinen Zyklus getrackt, aber wenn man den jahrelang getrackt hat, kennt man ihn ja rückwärts und vorwärts auswendig. Also man
Absolut.
braucht nichts mehr tracken. Man weiß, ah, okay, ich habe einen Eisprung und naja, man kennt seinen Körper, den hat man ja wirklich kennengelernt. Und das war noch so eine Situation, dass immer noch so ein bisschen Hoffen wieder da war. Das gab dann
Ja.
doch noch mal so wieder Zyklen. Ich war eigentlich schon so, also wir hatten schon abgeschlossen damit, aber das war so ein bisschen, ja, wenn es passiert, wäre ja irgendwie schön. Und man hört
Ja.
ja immer von diesen Wundern, wenn ihr nicht mehr dran denkt, haha, man denkt immer dran. Aber ne,
Genau.
dieses, dann passiert es und ja, wir haben dann versucht, einen normalen Alltag zurückzukriegen, indem wir versuchen, wieder unbeschwert mit unserer Sexualität umzugehen. Denn seien wir
Ja.
mal ehrlich, das geht einfach auch flöten in dieser ganzen Zeit, wenn man alles
Ja.
trackt und mit den Ärzten bespricht, wann man wie was gemacht hat. Das ist nichts mehr, was nur noch Zweisamkeit ist in diesem Kinderwunsch.
Ja, und es ist halt nicht einfach nur so für Spaß, ne? Sondern es ist
Richtig.
immer der Hintergedanke dabei, okay, jetzt würde es, also klar, ist schön, wenn es schön ist, aber wenn es dann auch noch effektiv wäre, also jetzt ist gerade ein guter
Richtig.
Zeitpunkt, das ist ja im
Genau.
Hinterkopf, na
Ja,
klar.
genau. Und das hatte ich auch wirklich noch ein Jahr lang. Also ich habe dann angefangen, nachdem wir den letzten Kinderwunschklinikbesuch hatten und diese ganzen Adoptionsthematiken da auf dem Tisch hatten, habe ich angefangen, parallel dazu Blog auf Instagram zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, ich habe vorher nicht groß darüber gesprochen. Ein kleiner Teil in der Familie und im Freundeskreis wussten, aber auch nur kleine Teile. Also wir haben nichts richtig groß kommuniziert. Und dann war das so ein bisschen, ich schreibt mal einen Blog anonym und wir gucken mal, was passiert. Und dadurch bin ich eigentlich erst oder habe ich gelernt, darüber zu sprechen und laut zu werden.
Wie
Und
gut da die sozialen Medien sind, das
es
muss
ist
man an der
total
Stelle.
gut.
Ja, ne?
Ja. Also es ist, glaube ich, immer so Fluch und Segen. Und man kann sich aber da in der Bubble bewegen, wo man sich bewegen möchte. Und wenn man gerade noch auf dem Weg ist und noch seinen Zyklus trackt und das mit vielen Leuten teilt und hier nochmal einen Klinikbesuch und habt ihr das schon probiert und das und das und das, das kann man alles machen. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich da auch Leute finde, die eben ja auch am Ende angekommen sind und noch nicht genau wissen, wie geht's denn jetzt weiter. Und so war es eben bei mir auch, dieses, wie geht's jetzt weiter? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also der Blog hat mir unheimlich ja, Rückendeckung gegeben, weil da waren auf mal Menschen, die haben mich angeschrieben und gesagt, das, was du schreibst, das empfinde ich genauso und das ist so schön, dass man da mit jemandem sich austauschen kann und auf mal tauscht man sich mit wildfremden Menschen über dieses Thema auf und merkt, man ist nicht alleine. Das war
Das
so
ist so
dieses,
wichtig, ne?
ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich ganz viel auf einmal gemacht. Ich habe dann eine Selbsthilfegruppe erst gesucht und dann eine gegründet
Toll.
für ungewollt kinderlos gebliebene Menschen. Und ja, über den Blog war ich aktiv. Dann habe ich die Trauerbegleitungsausbildung angefangen, weil ich gesagt habe, ich finde hier keine Hilfe. Wieso gibt es keine Hilfe? Wieso
Ja.
gibt es da kein Angebot? Für einen Psychologen war ich oder Psychiater, beides war ich zu gesund. Also, ne, das war einfach so die Aussage.
Ja.
Sie haben ja nicht mal eine Depression. Und habe ich gesagt, das ist richtig, aber ich möchte auch keine haben. Also
Richtig.
ich möchte jetzt Hilfe, weil ich habe Angst, dass ich irgendwann in ein tiefes Loch falle. Und da war ich Ende 30 und mir stand diese Zahl 40 so bevor. Ich
Ja.
hatte noch mal so Angst, dass es spätestens, wenn ich 40 werde, weil das ja so die obligatorische Zahl ist, auch für die Krankenkassen zum Großteil.
Stimmt.
Für mich war es dann so dieses, was ist, wenn es dann noch mal richtig mit Krawall zurückkommt? Und da hatte ich
Ja.
total Angst vor. Und deswegen bin ich aktiv geworden in alle Richtungen.
Ja.
Ja, und unser Probieren selber oder den Zyklus so laufen lassen und es einfach weiter zu versuchen, wurde dann irgendwann zu einem Druck. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, ich kann das nicht mehr, wir müssen jetzt verhüten. Und er hat mich total erstaunt angeguckt und hat gesagt, was, wie, du willst verhüten? Wir sind jetzt, keine Ahnung, 5 Jahre nicht schwanger geworden. Wieso willst du jetzt verhüten? Und dann habe ich gesagt, ich muss das aus dem Kopf kriegen, dass es passieren könnte.
Diese Hoffnung, die dann
Ja,
zur Qual wird, ne? Nicht mehr
richtig.
hoffen müssen,
Richtig. Ja,
muss man
genau.
fast
Nicht
schon sagen, oder?
wirklich. Ja, es war so. Und er war da total fein mit und hat gesagt, dann machen wir das jetzt. Und dann war es für uns so, weil ich zu ihm gesagt habe, ich möchte irgendwie dieses Unbeschwerte wieder zurückhaben. Und ich
Ja.
habe das Gefühl, solange wir immer noch ein bisschen Hoffnung haben, kommt das nicht mehr zurück.
Hast
Das
du es
ist,
wiedergekriegt?
ja, ja, das zum
Entschuldigung,
Glück.
ich habe so oft schon jetzt Gänsehaut in unserem Gespräch gehabt, weil ich einfach glaube, das macht so vielen Frauen Hoffnung, auch die, die noch nicht da sind und den Prozess vielleicht gerade angefangen haben oder kurz davor sind oder so. Aber weißt du, so, es gibt so wahnsinnig wenige Role Models, an denen man sich orientieren kann. Und dieses Hoffen, weil ich habe, das ist nämlich eine meiner Fragen. Woher wusstest du denn irgendwann, dass du wirklich jetzt durch bist damit und hoffst, weil ich habe immer gedacht, boah, ich glaube, ich werde wahrscheinlich hoffen, bis ich wirklich ganz hochoffiziell keinen Zyklus mehr habe. Bis dahin werde ich wahrscheinlich hoffen. Ich weiß gar nicht, ob ich damit aufhören kann. Und klar, dann zu verhüten ist natürlich eine Möglichkeit. Und ist da bei dir gar nichts, gar nicht, wie lange ist das jetzt her eigentlich?
Oh, ich muss überlegen. Ich würde jetzt sagen, ungefähr 1,5 Jahre,
Ja, ich habe gerade
würde
gedacht,
ich
du bist
sagen.
41 und das war kurz vor deinem
Genau,
40. Ne? Ja,
so
okay.
ungefähr. Also ich war noch 39, als wir damit wieder angefangen haben. Das
Ja.
war so für mich der Punkt. Also ja, ich habe halt einfach irgendwann versucht, mich mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich glaube, da hat mir die Trauerbegleitungsausbildung auch geholfen. Also ich habe
Ja.
meine Trauer versucht, anders zu sehen. Ich habe mir die
Ja.
viele Jahre verboten, weil ich immer gesagt habe oder immer dachte, es muss erst ein Herz geschlagen haben, es muss erst ein Mensch gelebt haben, um wirklich traurig zu sein. Und das habe ich durch die Trauerbegleitungsausbildung natürlich ganz anders gelernt, denn es spielt überhaupt gar keine Rolle. Also
Nein.
es kann auch ein Lebensplan sein, der nicht in Erfüllung gegangen ist oder Wunsch.
Absolut. Und eine Version von dir selbst,
So ist
die
es.
du betrauerst, ne?
Ja,
Und
genau.
das habe ich auch schon mehrfach in meinen Folgen gesagt, aber das möchte ich an dieser Stelle, weil es so gut passt, nochmal sagen. Das ist ja ein Mensch, den man sich so sehr im Leben gewünscht hat, mit dem man sein Leben verbringen wollte. Und dass der nicht aufgetaucht ist, dass der nicht da ist, präsent, greifbar ist, ob es jetzt nach einer Fehlgeburt ist oder aber eben aus einem Wunsch heraus und nie entstanden ist, das darf genau so betrauert werden. Und manchmal braucht es diese Erlaubnis, ne? Dass man von jemandem hört, du darfst das so betrauern, wie einen Menschen, den du verloren hast. Weil du hast ihn zwar vielleicht noch nicht kennengelernt, aber du hättest ihn wahnsinnig gerne kennengelernt und du wolltest dein Leben mit ihm verbringen.
Richtig. Und man plant ja auch alles danach. Also wir haben unser Haus danach gekauft. Hier stand
Ja.
la jahrelang ein Kinderzimmer leer.
Oh,
Also
ja.
wirklich, so wie ja eben ganz, ganz viele andere das auch machen.
Ja.
Ich hab meinen Job nicht gewechselt, in dem ich nicht glücklich war.
Ja.
Weil ich wusste, das kriege ich mit der Elternzeit hin, das kriege ich dann mit Teilzeit hin, vielleicht auch aus dem Homeoffice und so. Also ich habe ganz, ganz viele Sachen danach ausgelegt und dann war eben irgendwann der Punkt erreicht, wo ich das Gefühl hatte, also ein bisschen wollte ich mir Selbstbestimmung zurückholen dadurch, durch
Ja.
dieses auch mit dem Verhüten.
Ja.
Ich stand an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich verfalle jetzt in tiefe Trauer und hoffe immer weiter. Und vielleicht klappt es ja noch und vielleicht und ich halte mich mit allem, was geht, daran fest. Oder ich guck mal, was es sonst so gibt. Und dann habe ich für mich festgestellt, Leben ohne Kind hatte ich ja schon fast 40 Jahre und da war ich gut drin. Also das konnte ich. Also man steht ja immer davor, dass man sagt, man weiß dann nicht weiter, man weiß nicht, was auf einen zukommt, was passiert, wenn ich keine Kinder habe. Das, was die letzten 40 Jahre auch passiert ist. Ich weiß
Bam.
ja, was passiert. Und ich weiß, ich kann mein Leben ohne Kind total gut leben. Und ich habe mich dann gefragt, warum habe ich dann bloß so Angst davor?
Ja.
Wo,
Ja.
wovor habe ich Angst?
Was für ein Gedanke. Boah,
Ja.
finde ich gerade mindblowing irgendwie.
Und
Und
das war für
wo?
mich so, ja.
Und hattest du eine Antwort? Wovor hattest du Angst?
Nee, eben nicht. Also als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, war es so, wir haben dann auch wieder, mein Mann spricht zum Glück auch mit mir viel darüber. Also ich kann immer alles ansprechen, das ist echt schön. Und ich habe dann zu ihm gesagt, naja, das Leben, was wir jetzt leben, das ist ja ziemlich gut so, wie wir es leben. So. Und es geht uns gut, wir haben uns und wir haben uns so unsere kleinen Wünsche und Träume erfüllt, die wir uns eben erfüllen konnten oder erarbeiten konnten. Und ein Kind bringt ja etwas Neues in unsere, also würde ja etwas Neues in unsere Familie bringen, von dem wir keine Ahnung haben.
Nee, nee,
Wenn
das
man
ändert die
keine
Dynamik.
Kinder, genau, wenn man keine Kinder hat, weiß man nicht, wie es ist. Man kann versuchen, sich das vorzustellen, aber genauso wie Menschen, die keine, die Kinder haben, sich unser Leben so richtig vorstellen können, klar, die haben das auch mal gelebt, aber wie es eben dauerhaft ist. Also ich weiß nicht, wie es ist, Mutter zu sein.
Nee, genau. Man kann das tatsächlich wieder auch da, du als Trauerbegleiterin wirst mir da zustimmen, denke ich mal. Man kann das tatsächlich wieder mit einem Verlust vergleichen. Mit einem Verlust, also, ne, ich habe meine Mama relativ früh verloren. Und oft haben Freundinnen zu mir gesagt, ich weiß, es tut mir so leid, ich weiß gar nicht wirklich, wie du dich fühlst. Und ich habe gesagt, es ist auch gar nicht notwendig oder irgendwie ist es doch auch gut, dass man das gar nicht
Ja,
weiß.
sage ich auch
So.
immer.
Aber eigentlich ist es ja auch für jeden sowieso individuell, ne? Und es trifft
Ja.
ja nicht jeden gleich hart. Aber das kann man sich tatsächlich nicht vorstellen und das muss man, ja, muss man vielleicht auch gar nicht.
Also ich
Also
habe auch
kann.
meinen Vater ziemlich früh verloren. Und da war es auch immer so, dass ich mich auf mal wie in so einem Club fühlte, in den ich nicht wollte.
Ja.
So wie du jetzt eben mit deiner Mutter. Wir sind in einem Club, in dem wir, also in einem gemeinsamen Club, in dem wir eigentlich nicht sein wollen. Das
Ja,
hat sich
ja.
keiner ausgesucht. Aber ich weiß genau, wie sich das anfühlt, einen Elternteil verloren zu haben, so wie du es bei mir auch weißt. Und genauso ist es, glaube ich, mit dieser ganzen Kinderwunschthematik auch. Wenn man selber diesen Wunsch hat und der unerfüllt bleibt, dann können rundherum alle Menschen versuchen, Mitgefühl und Verständnis aufzubringen. Aber wirklich fühlen kann das keiner. Und das ist auch gut so.
Ja,
Also
ja.
das
Ich habe das
wünscht
über
man auch
den,
niemandem.
nee, genau, ich habe das über den Kinderwunsch auch immer gesagt. Ich bin hier plötzlich in einen Club, da wollte ich gar nicht rein. Ich habe
Ja.
gar nicht angeklopft an die Clubtür.
Richtig.
Und ich habe immer gedacht, ich möchte doch in den Club der Mütter.
Ja.
Und jetzt, wo ich bin ja Mama geworden und ich kann so deutlich sagen, den gibt es nicht. Also vielleicht, falls da jemand ist und denkt, oh, irgendwie wäre ich auch gern in diesem Club der Mütter. Ich nehme den null wahr. Ich finde oft, dass es sogar trennender ist als vieles andere. Weil das Mama-Sein häufig so anders ausgelebt und wahrgenommen wird und priorisiert wird. Und da ist manchmal ja so ein richtiges Haifischbecken, wenn man Pech hat. Aber weil Kinder so unterschiedlich sind, und Mütter damit anders umgehen, ich finde, den gibt es nicht, diesen Club der Mütter. Da habe ich auch mal einen Post zu gemacht. Das hat mich sehr überrascht, so. Das nur so ganz am Rande, Entschuldigung, das war jetzt ein ganz
Nee,
anderes
aber
Thema.
ist ja schon passend, weil ich
Ja.
wollte ja auch in diesen Club. Also
Ja.
ganz klar.
Ja.
Und dann haben wir davor gestanden, habe ich gesagt, wir wissen ja gar nicht, was uns erwartet. Wie
Ja.
gut sind wir eigentlich als Eltern? Und irgendwann hatte ich so die Befürchtung, also ich habe uns da immer sehr gesehen und
Ja.
dann über diesen Zeitraum, wo auch so viele Ängste bei mir eine Rolle gespielt haben, oder bei uns beiden, habe ich immer gesagt, ich habe so Angst, dass ich alles über dieses Kind stelle nachher. Also das war dann auch so, dass ich irgendwann gedacht habe, nee, ich darf mich nicht verlieren da drin.
Ja.
Und ja, und als mir dann bewusst wurde, das Leben, also es passiert jetzt nichts Schlimmes, was wir nicht vorhersehen können, also nicht mehr oder weniger vorhersehen können als die letzten Jahre schon, sondern wir können jetzt tatsächlich einfach unser Leben für uns so planen. Und es passiert nichts Neues. Also natürlich passieren immer wieder kleine Neuigkeiten. Also kleine neue Sachen, aber nichts Großes. In dem Moment, wo ein Kind geboren wird, ist alles anders. Und wir konnten dann rückblickend unser Leben einfach für uns so weiterleben. Und das war für mich so ein totaler, also das war wirklich so ein Abschnitt oder so ein, das war so eine Hürde, die hat man irgendwie gedanklich überwunden. Und dann war das so, zusammen funktionieren wir richtig gut. Und was sind eigentlich unsere Visionen so für uns zusammen? Wo sehen wir beide uns als Paar? Was möchten wir für uns noch uns für Wünsche erfüllen? Und das haben wir dann beide umgesetzt. Ich habe dann die Trauerbegleitungsausbildung gemacht. Mein Mann hat einen Motorradführerschein gemacht. Das hätte er nicht getan, wenn wir ein Kind gehabt hätten.
Klar, als
Er
Vater
hat,
Verantwortung und
so
so.
ist es. Er hat gesagt, er würde es gern, aber es macht er einfach aus Vernunft, also not, nur rein aus der Vernunft nicht. Und das hat er gemacht. Und ich habe gesagt, na klar, ich habe auch Angst, dass ihm was passiert, aber das kann ja immer passieren. Und dann haben wir wirklich gesagt, wir machen jetzt einfach mal das, worauf wir richtig Bock haben. So. Und genießen bewusst, was wir haben und gucken bewusst hin und genießen uns und versuchen wieder unbeschwert miteinander umzugehen. Uns nochmal wieder so ein bisschen zurückversetzen in diese Kennenlernzeit, in die Zeit ohne Kinderwunsch. Und das ist schwer, aber das funktioniert.
Ja, weil also ich finde, das ist so ein richtiges Aha-Erlebnis, ne, was du da hattest und was ich jetzt hatte, als du es erzählt hast, so irgendwie so mit. Und ich habe noch so gedacht, das Einzige, was halt ja da ist, ist diese Leere. Also das heißt, da ist das leere Zimmer, was sehr richtig greifbar und sichtbar ist, aber diese innere Leere, dass man so denkt, weil ich hatte zum Beispiel das Gefühl, das ist jetzt auch ein bisschen, vielleicht klingt das ein bisschen armselig, aber ich gucke unglaublich gerne Fernsehen. So, und seit ich Mama bin, gucke ich eigentlich fast gar keinen Fernsehen mehr. Und ich habe Big Bang Theory rauf und runter geguckt und meine Schnulzenfilme 100.000 Mal und so. Und das habe ich geliebt. Ich habe immer gedacht, werde ich das dann nochmal können? Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, ja gut, aber wird mir das reichen, einfach mein Leben lang immer wieder die gleichen Serie und Filme zu gucken? Das wird mir irgendwie auch nicht reichen. So. Also das heißt, ich war dann an dem Punkt, dass ich dachte, irgendwie muss ich mein Leben ja füllen. Ne? So eine Leere füllen, aber eigentlich mein Leben füllen. Und was erfüllt mich denn? Ich habe dann eben auch meine therapeutische Ausbildung gemacht. Also ist ein heißer Tipp von uns beiden, würde ich mal
Ja,
sagen. Ne?
auf jeden Fall.
Das
Hilft.
hilft
Hilft einem
total.
selber, hilft
Ja,
anderen.
genau. Das ist einfach wirklich toll. Und es ist was Erfüllendes und was Sinnstiftendes. Aber es kann ja bei euch, wenn ihr gerade zuhört, was ganz anderes sein. So. Ich glaube, darum geht es aber. Und erstmal ist das so dieses, also ich hatte dann kurz einen Moment, ich dachte, ja toll. Und ich muss mir jetzt Gedanken darüber machen, wie ich mein Leben fülle. Und alle, die Kinder gekriegt haben, die kriegen eine lebenssinnfreie ausgeliefert. Das ist ja unfair. So habe ich mich kurz ein bisschen selbst bemitleidet. Und dann habe ich aber nach 3 Minuten gedacht, naja, irgendwann sind die Kinder mal aus dem Haus. Dann müssen die sich auch Gedanken machen, was machen die jetzt noch mit dem restlichen Leben. Da sind ja hoffentlich noch 20, 30, 40 Jahre, je nachdem, wie jung die Eltern geworden sind. Die müssen sich auch überlegen, wie fülle ich mein Leben, dass es sich nicht leer anfühlt oder langweilig oder so. Eigentlich muss sich das jeder irgendwann fragen.
Ja,
Und wenn man
sicher.
sich dann überlegt, oh komm, dann gehen wir jetzt mal so fast kindlich da dran, was wollte ich immer schon mal machen? Was gibt es für Sachen, so wie ihr das gemacht habt, ne? Die Ausbildung, den Motorradführerschein. Und da gibt es ja viele große oder auch kleine Sachen. Man denkt, okay, ich habe jetzt die Freiheit. Ich kann das jetzt machen. So, ne?
Also zu Anfang war es für mich so, wenn ich das schon mal so gehört habe oder gelesen habe, gerade so bei Instagram, wenn ich schon mal so zwei, drei Leute gesehen habe, die den Weg schon gegangen sind, dann war ich immer so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das dann reicht, so wie du auch sagst, diese Leere zu füllen. Und dann haben wir das immer versucht, ganz bewusst zu machen. Also wir haben zum Beispiel, wir gehen jeden Abend, egal wie stressig der Tag war und egal wie das Wetter ist, gemeinsam mit dem Hund. Das ist immer so unsers. Und dann reden wir über den Tag. Es gibt kein Handy irgendwie dabei oder sonstiges. Wir besprechen Dinge, die uns beschäftigen oder auch nicht beschäftigen oder auch lustige Dinge. Und dann gab es so Situationen, dass wir das auch gemacht haben natürlich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du weißt, wenn wir jetzt ein Kind hätten, dann hätten wir diese Situation nicht, weil einer müsste zu Hause bleiben oder man müsste den Kinderwagen mitschieben. Aber dieses abends, im Sommer, abends um 9 oder so, wenn es schön mild ist, barfuß mit dem Hund spazieren gehen, ohne Kind an der Hand oder so, zusammen, ist schon schwierig. Ich weiß, es gibt Mütter, die dann sagen, wieso, das ist kein Problem und man kann das Kind mitnehmen oder man braucht einen Babysitter. Ja, das ist richtig, aber es ist nicht so frei, wie wir es dann eben machen konnten. Und
Nee,
ich
das
habe
hast du mit
dann,
Organisationen verbunden und finanziellen Geschichten. Es ist nicht dieses, auch wollen wir jetzt noch so. Das geht nicht. Das muss von langer oder längerer Hand geplant sein, ja.
Und das hat sicherlich beides Vor- und Nachteile, ganz bestimmt. Also dafür
Klar.
können wir ganz viele Dinge nicht erleben, die Eltern erleben können. Diese ganzen ersten Male waren für mich immer wirklich schwierig, dass ich sage, ich werde das eben nie erleben können, dass ein Kind das erste Mal Mama sagt oder die ersten Schritte oder das erste Lachen oder die Geburtstage und all diese ersten Male, die man so hat. Aber ich habe mir das auch zu Anfang immer so ein bisschen verboten, habe gedacht, das hört sich so gehässig an, wenn ich jetzt sage, tja, ich bin spontan, ihr nicht.
Ach
So,
so.
ne? Zu Anfang habe ich mir dann immer so, wenn ich dann gedacht habe, oh, jetzt spontan essen gehen oder spontan irgendwie ins Kino oder irgendwo hin, ja, so Mama-Freundinnen braucht man nicht fragen. Die sind nicht spontan. Das heißt, es kristallisiert sich dann ziemlich schnell raus, mit wem man diese spontanen Sachen machen kann. Und das sind eben die Menschen, die erwachsene Kinder haben oder große Kinder haben oder die, die keine Kinder haben. Und zu Anfang habe ich mich immer ein bisschen schlecht gefühlt, wenn ich dann sagen konnte, ja, guck mal, ich kann das jetzt einfach so. Und dann, man hinterfragt seinen Kinderwunsch dann auch, weil mir war klar, natürlich hatte ich trotzdem einen Kinderwunsch, aber diese zwei Seiten, ich darf diesen Kinderwunsch haben und diesen unerfüllten Kinderwunsch haben, der bleibt immer und es gibt immer mal Momente, da tut es kurz weh und das wird auch sicherlich noch viele, viele Jahre so weitergehen, aber es darf eben auch die Momente geben, wo ich sage, zum Glück ist das schreiende Kind gerade nicht meine Sorge. Das darf auch
Vielleicht
sein.
unbedingt, das finde ich auch. Also warum solltest du dir jetzt noch die Vorteile, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, wenn man es so nennen möchte, jetzt vermiesen? Und ich finde, es gibt ja auch noch einen Unterschied, ne, ob du mit was für einer inneren Haltung man das denkt oder sagt. Ne, ob man das irgendwie zynisch verbittert sagt oder ob man sagt, ja, ich habe hier eigentlich habe ich hier eine Freiheit und irgendwie finde ich die ganz gut. So, ich glaube, ich finde das eigentlich, das ist auch schön. Es hat auch was Schönes.
Hat
So,
es.
ne?
Ja,
Und das
und
ist
ich
ja
hatte
eine Errungenschaft eher, würde ich sagen.
auf jeden Fall. Und ich hatte das, ich habe das gemerkt dann bei den Blogbeiträgen, die ich geschrieben habe. Ich habe mich dann so vorsichtig da mal rangetraut, was über dieses Thema und diese Freiheit zu schreiben und dachte, oh, jetzt kriege ich bestimmt richtig Gegenwind. Dann heißt es nachher, Mensch, und dann wird der Kinderwunsch vielleicht nicht so groß gewesen sein oder
Ach so,
so.
ja,
Ich hatte,
okay.
ne, weil ich diese Erfahrung dann ja auch schon mal im anderen Kontext gemacht hatte und ich war so ein bisschen so, ui, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob ich das machen kann. Und dann habe ich angefangen, darüber zu schreiben und habe wahnsinnig viel Resonanz gekriegt. Natürlich nicht so viel öffentlich, weil ich das, also das verstehe ich aber auch, aber ganz viele private Nachrichten, die dann gesagt haben, geht mir genauso und so empfinde ich das auch. Und es ist so schön, dass es mal jemand sagt. Und ich versuche jetzt auch mehr Freiheiten bewusst zu genießen. Und das, also auch da, wir sind eine Gruppe in der oder ein Club in dem Club. Ne, das Kindernlos. Da gibt es dann so Abstufung oder Aufstufung oder wie auch immer, mehrere Bereiche, dass man sagt.
Und ich finde es auch ganz wichtig, das vielleicht nochmal an der Stelle zu sagen, von wegen, dann war der Kinderwunsch wohl nicht groß genug. Also ich finde, es gibt immer, das wäre ja ganz schön, wenn wir es hinkriegen würden, da keine Wertigkeit reinzubringen, keine Bewertung reinzubringen. Weil was würde das denn bedeuten im Umkehrschluss? Ich müsste mein Leben lang traurig sein und immer nur voller Schmerz durch die Gegend laufen. Nur dann war der Wunsch groß genug. Oder ist es gut, da irgendwann meinen Frieden mitzumachen? Der Wunsch kann trotzdem einfach gigantisch groß gewesen sein, unabhängig von irgendwelchen Grenzen und unabhängig von, wie schmerzverzerrt laufe ich danach durch die Welt. Weil es doch wünschenswert für jeden, das nicht zu tun, sondern ne, punktuell, wir nehmen jetzt gerade vor Weihnachten auf. Ich weiß nicht, ob Weihnachten für dich eine schwierige Zeit ist oder ob das mittlerweile gar nicht mehr so ist.
Also tatsächlich noch nie. Ich bin so ein
Ach
totaler
so.
Weihnachtsmensch. Ich
Ja,
liebe
schön.
Weihnachten und zelebriere das sehr, sehr, sehr.
Schön.
Und natürlich hatte ich auch so meine Gedanken zwischendurch mal, dass ich dachte, und das alles mit Kind. Und dann hatte ich aber auch in dem Kinderwunsch, natürlich hatte ich auch Jahre, da saßen mein Mann und ich unterm Tannenbaum und mir kullerten die Tränen, weil ich gesagt habe,
Klar.
und wieder ein Jahr ohne Baby unterm Tannenbaum oder so, ich bin nicht mal schwanger oder so. Und das war schon schmerzhaft. Aber da habe ich ganz schnell für mich so beschlossen, auch da, ich habe all die schönen Dinge, die ich gerne als Kind gemacht habe, als Erwachsener trotzdem gemacht. Also ob es nun Lebkuchenhäuschen backen ist oder sonstiges. Und ich wollte mir das nicht nehmen lassen, weil ich das so genieße. Und klar, die Krönung war irgendwie immer so, das mit Kind wäre ganz, ganz toll. Aber das mit mir selber ist auch schon ganz, ganz toll. So. Und ich mache das einfach weiter. Und ich, hier läuft die ganze Weihnachtszeit über Musik und ich habe es dekoriert und ich, ja, also ich genieße das total. Und für mich, ich weiß, viele sagen immer, es ist das Fest der Kinder. Nein, ich sehe das nicht so, dass man das so nur daran festmachen sollte. Dann Für mich ist Weihnachten einfach eine total gemütliche Zeit mit der
Total.
Familie, mit Freunden, die man gerne um sich rum hat. Das ist einfach, man hat gemeinsam eine gemütliche Zeit und es spielt keine Rolle. Oder natürlich für Kinder ist das nochmal was Besonderes. Und
Ja,
wenn
so
man
würde
dann
ich
an
es
den
formulieren.
Weihnachtsmann glaubt oder so, das kommt dann ja auch immer darauf an, welcher Glaube das ist. Aber das ist natürlich nochmal ein anderer Zauber. Und diese leuchtenden Kinderaugen, also wenn wir unsere Nichten gesehen haben, als sie noch klein waren, das ist einfach furchtbar bezaubernd. Aber ich habe für mich beschlossen, ich mache diese Dinge nicht daran fest, dass ich keine Kinder habe, weil dann geht es mir irgendwann ganz schlecht und dann sitze ich wirklich alleine und traurig da.
Genau,
Und
und
das
dein
ist das,
inneres
was ich
Kind
von.
freut sich ja auch,
So ist es.
Lebkuchen auszubauen.
Ja. Und das ist
Und
das, was ich vorhin sagte. Man hat immer ein bisschen die Wahl. Also ich kann mich daran verlieren, ich kann aber auch alles tun, um mich da wieder rauszuwühlen, auch wenn es schwer ist.
ja. Du hast vorhin das schon so angesprochen. Das ist nämlich auch eine meiner Fragen. Und das war immer eine meiner Gedanken, die ich hatte, als ich nicht wusste, verabschiede ich mich jetzt oder gehe ich weiter? Ich habe immer gedacht, vielleicht tut, oder ich hatte auch Klientinnen, ne, mit denen ich darüber gesprochen habe, die waren wegen was ganz anderem da, einer anderen Thematik, aber auf einmal ploppte dieser Kinderwunsch, dieser Unerfüllte wieder auf, weil die gesagt haben, ja, aber jetzt kriegen gerade meine Freundinnen ihre Kinder oder die Kinder meiner Freundin heiraten jetzt oder was auch immer. Drumherum werden sie Oma, Opa oder was auch immer. Sind das so Momente, vor denen du Angst hast oder die nochmal wehtun können oder sind das unauffälligere, leisere Momente?
Also es waren diese Momente, wovor ich Angst hatte, auf jeden Fall.
Ja.
Das muss ich schon sagen. Mittlerweile hat sich mein Gefühl dazu geändert. Also es gibt einen Punkt, der mich immer noch sehr triggert. Also wirklich jedes Mal. Und das ist, wenn ein Vater seine kleine Tochter sich auf die Schultern setzt, auf den Schultern trägt. Das ist für mich immer ein Moment, der tut kurz weh. Und zu Anfang war es so, der tat sehr lange weh und sehr doll. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich meine Sicht darauf umgedreht habe. Das heißt, ich sehe es nicht mehr als das, was ich nicht habe oder mein Mann nicht hat, sondern ich sehe es als etwas Besonderes, was die haben. Dass ich denke, oh, guck mal, die haben diese Besonderheit. Also die dürfen das fühlen und erleben. Und das habe ich tatsächlich, wenn ich solche Momente habe, die gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, dann versuche ich immer ganz, ganz schnell darüber nachzudenken, wie schön sich das wohl für die anfühlen muss.
Wow, das ist aber groß, weil das ist ja wirklich, das gönnst du dann ja von Herzen, ne?
Ja, das geht auch nicht immer und das geht auch nicht bei allen. Also
Nee.
es gibt Menschen, da kann ich das schwer, und da ist das dann so. Aber ich versuche dann immer den Blick auf das ganze Leben von den Personen zu richten. Also wenn ich jetzt eine Person sehe, die schwanger geworden ist und der alles so zugeflogen ist und wo ich eigentlich sagen würde, so, boah, krass, ey, das ist, also die Rahmenbedingungen stimmen da gar nicht und jetzt kriegt die ein Kind, dann bin ich mittlerweile so, dass ich da im Ganzen drauf gucke und denke, okay, würde ich deren Leben leben wollen, also für ein Kind. Und das will ich nicht. So, ich möchte nicht tauschen, weil ich vielleicht sehe, dass die Beziehung nicht so gut funktioniert, in die dieses Kind gerade reingeboren wurde, oder die sozialen Umstände, oder. Und da, das versuche ich für mich so sehr zu trennen. Das ist wirklich ein Prozess. Also das geht ganz bestimmt nicht von Anfang an. Man kann sich 10-mal sagen, okay, ich freue mich ab jetzt über jeden, der schwanger wird oder für jeden, der schwanger wird. Das ist Quatsch. Das geht auch bei mir nicht. Ich weiß auch heute noch nicht, wie ich reagiere. Das ist wirklich immer individuell. Es gibt eine Verkündung, da bin ich total fein mit. Im nächsten Moment tut es kurz weh. Aber es ist eben, ich sortiere das dann für mich. Also wenn dieses Gefühl kommt, dann gucke ich, okay, was mache ich jetzt damit? In welche Schublade stecke ich das? Bin ich jetzt wirklich neidisch? Eigentlich bin ich das nicht. Gut, dann gucken wir jetzt mal, wo es hingeht. Warum kann ich mich gerade nicht freuen? So versuche ich das für mich zu sortieren. Und das geht ganz gut. Aber es ist eben ein Prozess. Und man
Total.
darf auch mal böse sein. Und man darf auch mal sagen, warum die und ich nicht?
Ja,
Das habe ich
warum
auch
die?
oft gesagt. Und das ist okay.
Absolut. Ehrlich gesagt, habe ich das sogar manchmal noch. So, also einfach, weil ich diesen Weg gegangen bin und weil ich das immer noch irgendwie in mir trage, diese Kinderwunschzeit, 6 Jahre oder ein bisschen mehr, das legt man ja nicht ab einfach.
Nein.
Und ich mache das auch manchmal stellvertretend für die, wo es noch nicht geklappt hat oder wo es nicht geklappt hat, dass ich denke, oh, jetzt denke ich plötzlich an die oder die, teilweise auch Menschen von Instagram, wo ich denke, wenn die jetzt hier wäre, das wird der so wehtun. So, ne, dass ich das manchmal dann noch stellvertretend irgendwie fühle. Und mit der Situation mit deinem Vater, muss mal gucken, ob ich das rausschneide, sonst, wenn das jetzt zu blöd ist, habe ich gedacht, das ist ja doppelt für dich. Weil du deinen Papa früh verloren hast und ne, du vielleicht selber dich an die Zeit erinnerst, wo du vielleicht mal bei ihm auf der Schulter
So ist
gesessen hast.
es, ja, genau. Also ich bin ein totales Papakind und
Ja.
das ist wirklich, also das ist für mich wirklich emotional ganz, ganz schlimm gewesen. Also ich sehe ganz viele Situationen, die mich triggern, sind diese Papa-Tochter-Situationen. Das
Ja.
ist wirklich so, ja, und wenn ich dazu ganz bewusst drüber nachdenke, fallen mir noch ganz viele andere Situationen ein, wo
Ja,
es wirklich so ist.
weil
Also
das die
gerade diese
doppelte.
Papa, genau, und dann sehe ich immer meinen Mann, der das nicht kann und dem ich das nicht schenken kann. Und das verletzt mich dann für ihn auch so. Also ich
Oh
bin
Mensch.
ganz traurig immer gewesen für ihn, dass ich denke, ach Mensch, warum darfst du das nicht erleben? Also ich habe immer so stellvertretend für andere war ich traurig. Und immer erst
Ja.
ganz zum Schluss für mich ganz
Ja.
komisch.
Ja, ist auch schwer, für sich selber traurig zu sein, ne?
Ist
Ich
es.
bin leicht wütend. Das kann ich ganz gut.
Das, ja.
So, für mich selber traurig sein, das kann ich auch immer tatsächlich so in Aufstellung ganz gut oder in so einem therapeutischen Rahmen. Aber so ganz alleine für mich fällt mir das auch schwer. Es ist auch eine Kunst, für sich selbst und um sich selbst zu trauern. Ist dann sowas wie ein Schuldgefühl oder sowas, wenn du das sagst, dass du das deinem Mann nicht schenken konntest?
Dadurch, dass wir beide keine Diagnosen haben, ist ja keiner, wie man es umgangssprachlich so gerne sagt, schuld.
Schuld, ja.
Genau. Also ich bin oft gefragt worden, das kennen sicherlich auch viele, die das jetzt hören, wer ist denn schuld?
Ist so
Also
schlimm,
erstmal, schuld bin ich, wenn ich einen Lutscher geklaut habe und nicht, weil
ne?
ich keine Kinder bekommen kann. Also das sind für mich Sachen, das hat mit Schuld gar nichts zu tun. Und selbst wenn
Nein.
einer von uns eine Erkrankung hätte, schuld ist an dieser Situation niemand. Dann keiner
Stark.
sucht sich aus, diesen Weg gehen zu müssen.
Danke.
Und wir haben uns zum Glück nie die Schuld für irgendwas gegeben und es stand nie im Raum, an wem liegt es jetzt und wie ist es, wenn wir einen Schuldigen haben. Das gab es bei uns zum Glück nicht. Und somit habe ich zum Glück keine Schuldgefühle, sondern immer diese tiefe Trauer. Er kann das nicht erleben und das, ja, oder wir können das nicht erleben. Also das ist immer dann, das ist wirklich pure Trauer.
Und man kann sich ja aber auch an dich wenden, oder? Du begleitest Frauen, die auf dem Prozess sind oder die vielleicht kurz vor dem Prozess stehen, dass sie da nicht alleine durch müssen, ne?
Genau. Also die Trauerbegleitung ist ein großes Thema. Es geht natürlich auch um ganz viele andere Bereiche, wenn man jemand, der verstorben ist, verloren hat, Angehörige. Nun ist es aber so, dass ich mich in der Ausbildung schon, also man läuft alle Themen einmal durch, aber ich habe mich eben auch mit spezialisiert auf unseren Bereich so.
Schön.
Und ich betreue ganz unterschiedliche Menschen. Gibt schon auch Frauen, die ich betreue, die im selben Boot saßen, die eben auch ungewollt kinderlos sind. Es gibt aber auch Menschen, die als Kinder verlassen wurden oder wo der Onkel gestorben ist oder zum Beispiel ein Lebenstraum nicht in Erfüllung gegangen ist. Man darf auch genauso um Haustiere trauern. Es gibt da keine Grenzen und es hat auch niemand runterzusprechen, was oder,
Dieses
ne, also was,
Bagatellisieren
so
von
ist es.
Gefühlen, also das sowieso finde ich immer ganz schrecklich.
Ja, es ist
Man
auch.
verfühlt sich nicht, das geht eigentlich
Nee,
nicht.
das ist genau, das ist ein schöner Ausdruck, richtig. Und für mich ist es einfach so, auch wenn sich das nicht so anfühlt, gibt es immer ein bisschen Glück, was man finden kann in traurigen Situationen. Es gibt Erinnerungen, die man haben kann. Im Bereich, ich weiß noch, dass ich ganz zu Anfang da mal gefragt worden bin, ja, aber wo siehst du denn bitte wo findest du Glück, wenn jemand eine Fehlgeburt hatte? Und es gab für einen Moment ganz viel Glück. Und zwar in dem Moment, wo man den positiven Test in der Hand hielt. Und das ist eine
Total.
Erinnerung, die nimmt einem nie wieder jemand weg.
Ganz
Niemals
genau.
wieder. Diesen
Ganz genau.
glücklichen Moment. Und man darf sich daran festhalten. Natürlich ist danach was ganz, ganz Furchtbares passiert. Aber es gab auch mit einem ungeborenen Baby also Glücksmomente. Vielleicht auch einen ersten Herzschlag oder sowas. Also
Genau.
es muss gar nicht unbedingt so sein, dass man jahrelang mit jemandem hatte, so wie wir zum Beispiel mit unseren Eltern oder sonstiges, dass man viele, natürlich hat man dann viele Geschichten. Wenn jemand erst spät von einem geht, dann hat man viele Geschichten, die man erzählen kann und kann sagen, das habe ich immer mit meinem Papa gemacht oder das habe ich gelernt von der Oma oder das erinnert mich an meine Mutter oder so. Das hat man natürlich, aber man kann auch im Kleinen versuchen, aus diesen schlimmen Schicksalsschlägen sich was Gutes rauszusuchen, um dann wieder Land in Sicht zu bekommen.
Richtig, um überhaupt zu überleben, sage ich mal, ne?
So ist
Und
es.
das muss nicht unbedingt, wenn euch das Wort Glück irgendwie zu dolle vorkommt, dann ist es Dankbarkeit. Also das kann ich bestätigen, wir hatten 5 Fehlgeburten. Und genau das ist es, dieser Moment, den positiven Schwangerschaftstest in den Händen zu halten, das war für mich immer wundervoll. Ich weiß, es gibt Frauen, die können das dann irgendwann gar nicht mehr genießen. Ich konnte das immer genießen und diese Seele war kurz da. Und ich bin trotzdem. Sind da ja diese Kinder, die einmal ganz kurz da waren und die bleiben ja. Ich habe eine Folge auch dazu gemacht, wo ich auch so tröstende Sätze nach Fehlgeburten noch mitgegeben habe. Kann ich auch in den Shownotes verlinken. Dich verlinke ich auch unbedingt in den Shownotes, dass man dich gut finden kann.
Ja, gerne.
Und ne, dass man zum Beispiel sagen kann, die DNA, die bleibt ja immer im Körper der Mutter. Also ein Stück von diesem Kind bleibt ja in einem drin. Und ja, da gibt es auf jeden Fall immer Dinge, die man suchen und finden kann, für die es Dankbarkeit gibt oder dem man vielleicht ein Fitzel Gutes abgewinnen kann. Das muss gar nicht dieses toxisch-positive sein, sondern einfach ein Weg, um damit leben zu können und das ins Leben integrieren zu können und irgendwie versuchen zu können, seinen Frieden damit zu machen. Ne?
Ja.
Gibt es für dich noch Sätze, die so nachhallen, die, also dieser Klassiker, entspannt euch da mal, dann klappt das schon oder irgendwas?
Also meinst du jetzt, was Ratschläge angeht?
Ja, oder Sprüche, Kommentare, egal was.
Ja, also es gibt eine ganz oder eigentlich doch zwei markante Sachen. Einmal war es beim Frauenarzt direkt, dass ich, als wir die Kinderwunschüberweisung oder Kliniküberweisung bekamen, wurde, als ich da kundgetan habe, ich bin damit gerade überfordert. Ich glaube, dass soweit bin ich noch nicht. Da habe ich mir anhören müssen, dass der Kinderwunsch dann wohl nicht groß genug ist, wenn ich diesen
Was?
Weg nicht gehen möchte.
Von der Gynäkologin.
Ja, von der Sprechstundenhilfe. Ja, ich habe dann ein paar Tage später meine Papiere angefordert und dann habe ich die Praxis auch nie wieder betreten. Das war wirklich schlimm. Und tatsächlich gab es einen, also es gibt viele Kleinigkeiten, auf die ich reagiere. Das muss ich schon sagen. Ich mag es überhaupt nicht haben, wenn jemand so abfällig sagt, schafft euch Kinder an, haben sie gesagt. Das wird toll, haben sie gesagt. Dieses Sarkastische, das ist nicht mein Humor. Das mag ich nicht. Rückblickend so Sprüche, das finde ich nicht so gut.
Wenn die überfordert sind oder gerade das Elternsein doof finden oder
Ja,
so.
genau. Und dann soll das witzig sein. Das ist nicht, finde ich, nicht witzig. Aber es ist okay. Die leben das gerade. Aber meins ist es nicht. Und was mich wirklich nachhaltig beschäftigt hat, ist, dass aus dem engeren Kreis gab es mal eine Situation, wo mir von einer sehr nahestehenden Person gesagt wurde, du bist keine Mutter, du weißt nicht, wie das ist. Und das war mitten im Kinderwunsch. Und das war schlimm. Also das bis heute schlimm. Und da die Entschuldigungen, die da flossen, also ja, die natürlich habe ich die angenommen, aber die Verletzung geht nicht weg. Das
Okay, das bleibt.
bleibt auf jeden Fall. Also es gibt schon so Sachen, die nachhaltig irgendwie da geblieben sind. Oder auch am Ende, als wir durch waren mit allem und ich mich eigentlich ganz gut berappelt hatte und es mir ganz gut ging, ist tatsächlich eine Freundschaft zerbrochen, weil ich dann noch mal so ein kleines Tief hatte, was eben auch zwischendurch mal kommt und auch sein darf.
Das sind Wellen, ne?
Ja,
Trauer kommt
ja,
in Wellen, also
ja,
das ist ja nicht
ja.
linear.
Und da hat habe ich dann mal irgendwann gesagt, ach, irgendwie ist gerade wieder das Kinderwunschthema klopft gerade an und es geht mir damit nicht gut. Und dann hat eine, also wirklich eigentlich meine engste Freundin dann gesagt, ach, ist das Thema nicht langsam mal ausgefrühstückt so? Also ist es nicht langsam mal vorbei? Und da war für mich so, ich glaube, ich muss noch mal über diese Freundschaft nachdenken. Aber weil das gehört zu mir. Also dieses
Ja,
Thema wird
das.
immer zu mir gehören. Und ich bin ganz bestimmt kein Mensch, der bei jedem Kaffeeklatsch darüber spricht. Ganz bestimmt nicht. Aber das gehört zu mir und das darf zu mir gehören. Und das ist eben auch
Natürlich.
so mein Appell an alle. Das gehört zu euch und es darf da sein und ihr dürft es ansprechen und ihr dürft mal schlechte Tage haben und mal gute Tage haben. Und wenn es gerade wehtut, dann darf das wehtun, dann hat das seinen Platz in dem
Natürlich.
Moment.
Natürlich. Das ist ja, wie gesagt, das ist ein Trauerprozess und den darf man bitte genauso ernst nehmen, wie in dem Fall, wenn wirklich ein geliebter Mensch, den man schon Jahre, Jahrzehnte an seiner Seite hatte, stirbt. Damit will ich nichts bagatellisieren, kleiner machen, größer machen, was auch immer, sondern das ist einfach ein Trauerprozess und der kommt in Wellen und der kommt immer mal wieder und der kommt eben nicht immer nur zu den großen Feiertagen, sondern er kommt auch manchmal ganz leise in einem Alltag. Ich fand IKEA immer schwierig. Ne, da habe ich immer Mütter mit Kindern gesehen und das fand ich im Kinderwunsch doppelt schlimm, weil ich wäre
Ja.
da gern mit meiner Mama wieder durchgelaufen und ich wäre da auch gern mit meinem Kind durchgelaufen. Und beides hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das war für mich schwierig. Das hat jetzt keiner unbedingt kommen sehen, dass ich bei IKEA irgendwie traurig werde, so, ne?
Ja, es kommt
Und
in Situationen, wo man nicht damit rechnet. Das ist
nee.
das. Und das ist auch das, was so gemein ist daran.
Genau.
Manchmal passiert das in Situationen, wo man sagt, ach, damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet, dass mir
Ja.
das nochmal so passiert.
Genau. Und da dann einfach auch gütig mit sich selber zu sein und lieb zu sein und zu sagen, ja, das und das wird wahrscheinlich bis an mein Lebensende zu sein, so sein. Es kann sein, dass ich im Altenheim sitze und auch nochmal sage, ach Mensch, so ein Kind oder so ein Enkelkind oder so wäre irgendwie nett gewesen jetzt. Und ne, ob die einen besuchen, ist ja, sei mal dahingestellt. Man kann sich zerstreiten, die können nach Australien auswandern, das ist alles nicht gesagt. So, ne? Das meine ich damit nicht, sondern einfach nur, dass einen das ein Leben lang begleiten wird, so wie der Verlust deines Papas, der Verlust meiner Mama uns auch bis an unser Lebensende begleiten wird. Und hätte deine Freundin gesagt, wenn du sagst, oh Mann, irgendwie heute vermisse ich Papa echt doll, oder das hätte ich denn irgendwie gern bei mir, ob sie da wohl auch gesagt hätte, boah, ich dachte, das Thema ist jetzt echt mal durch.
Glaube nicht.
Nee, ne?
Nein, weil also sie war gewollt, also sie war kinderfrei, sie wollte keine Kinder.
Ja.
Und für sie war es so, eigentlich war es für unsere Freundschaft aus ihrer Sicht eine gute Sache, dass ich keine Kinder bekommen habe. Weil sie hat, also sie hat auch mal was sehr Liebevolles gesagt. Sie hat auch mal gesagt, ich hatte Angst, dich an ein Kind zu verlieren, unsere
Ja.
Freundschaft an ein Kind zu verlieren. Und das habe ich verstanden. Aber dennoch denke ich, dass es in der Freundschaft so ist, dass man auch immer mal wieder mit denselben Themen um die Ecke kommen darf.
Ja.
Auch wenn es vielleicht lästig ist, das kennen wir, glaube ich, alle aus Freundschaften, dass man sich
Ja.
vielleicht 12-mal dasselbe anhört und vielleicht mag man schon nicht mehr so gerne hören, aber das gehört zu einer Freundschaft dazu. Das muss irgendwie einen positiven Mehrwert für beide Seiten haben.
Ja, das wäre schön. Und sonst sucht man sich jemanden, der darauf professionell spezialisiert ist. Das habe ich tatsächlich auch gerne gemacht, weil da darf man im Idealfall nichts befürchten an Bewertungen oder an solchen Kommentaren. Ne? Ja.
Richtig.
Du, ich. Och, es ist ein so volles, intensives, mutmachendes, finde ich, und inspirierendes Gespräch gewesen. Ich habe gar nicht so richtig auf meine Notizen geguckt, aber ich glaube, es war tatsächlich auch alles drin. Hast du noch irgendwas, was du so mit rausgeben willst am Ende? Entweder an diejenigen, die gerade sich auf den Weg machen, auf dem Weg sind, oder vielleicht auch so an die Gesellschaft ganz allgemein?
Also ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sich seine Grenzen immer mal wieder setzt und auch guckt, inwiefern man die überschritten hat, vielleicht schon, ob es da noch welche gibt oder nicht. Und ich würde, also die Leute, die jetzt gerade so am Anfang des Aufhörens stehen oder nicht wissen, sollen wir jetzt oder nicht und was passiert dann, versucht mal auf das zu blicken, was ihr schon habt. Also wie das, was ich damals auch hatte, ich stand nicht vor einer schwarzen Wand und wusste nicht, wie es weitergeht, denn mein Leben ohne Kind konnte ich schon wirklich richtig gut leben. Und ich wusste, dass ich, an welchen Sachen ich Spaß habe, zum Beispiel.
Ja.
Und ihr steht nicht vor dem Nichts, sondern ihr steht einfach davor, euer Leben jetzt noch ein bisschen besser für euch, also ganz individuell für euch gestalten zu können. Also diese Angst vor dem Nichts und vor der Leere, wie du sie auch genannt hast, die würde ich, also die darf gar nicht so viel Macht haben, weil es gibt ja ein Leben, was wir schon führen. Das
Ja,
ist
und
schon so.
es geht darum, das Leben einfach weiter, also einfach
Ja.
weiterzuführen und zu ergänzen und mit anderen Dingen zu füllen. Und das ist
Richtig.
nicht leicht, ne? Das ist eine Herausforderung.
Es ist auch. Aber
Aber vielleicht kann es
es
sogar manchmal Spaß machen, ich weiß es nicht genau.
auf jeden Fall.
Ja.
Also es ist schwer und sich auch das Positive daraus zu suchen. Das ist nicht immer leicht, aber das geht. Also ich habe immer gesagt, ich mag diesen Spruch, die Zeit heilt alle Wunden.
Nee.
Den mag ich gar nicht. Ich finde
Oh,
den
der ist
ganz, ganz
doof.
schlimm.
Ja.
Ich finde, die Zeit heilt die Wunden nicht, aber die Zeit hilft einem, mit der Situation besser zurechtzukommen und die zu verarbeiten und nochmal anders draufzuschauen. So. Und rückblickend, wenn ich jetzt auf die Ki also den Beginn der Kinderwunschzeit gucke, und das können vielleicht die anderen dann auch mal tun, wie hat man angefangen? Wo stand man? Wo waren da die Grenzen? Was waren so die Gedanken? Und erkennt man sich selbst eigentlich noch in dem Prozess? Hat man sich da vielleicht mal ein Stück weit verloren oder ähnliches? Also, und ich habe eben gelernt, Reden hilft, der Austausch hilft mit Gleichgesinnten. Und es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Anlaufmöglichkeiten zum Glück.
Ja.
Und Social Media ist da ein Bereich, wo man natürlich immer noch ein bisschen geschützter ist. Aber das ist so, man braucht, ich habe mal den Spruch gehört von einer Arbeitskollegin, man braucht Kinder, um glücklich zu sein. Und das ist, ich sage das jetzt mal so ganz klar, das ist eine Lüge.
Ne, das ist
Na,
nicht, das ist zum
ne?
einen ist das eine Lüge, Entschuldigung, dass ich da jetzt so empört reingrätsche, zum anderen ist das eine Verantwortungsverschiebung, die ist ekelhaft. Wie kann ich
Ja,
denn so
das
einem
stimmt.
kleinen Wesen die Verantwortung übertragen? Mach du mich jetzt bitte glücklich im Leben? Nee, nee. Entschuldigung, aber
Aber das ist ja,
das.
aber es ist ja oft so ein Spruch, ne?
Jo.
Kinder machen glücklich und man braucht Kinder, um glücklich zu sein, oder das ist der Sinn des Lebens. Also mein Leben hat ganz bestimmt, das kann ich euch sagen, das hat einen Sinn. Und zwar ohne Kind und auch ungewollt ohne Kind. Aber das heißt nicht, dass mein Leben nicht glücklich sein kann und auch, dass, also auch nicht, dass es sinnlos sein muss.
Ja, ach schön. Ich danke dir für deine Zeit. Und wenn ihr gerade euch angesprochen fühlt und denkt, oh, ich könnte Hilfe gebrauchen, dann wendet euch entweder an Svenja oder natürlich auch an mich. Ich begleite natürlich auch Frauen, die sich auf diesem Weg machen. Habe ich auch schon, aber manchmal ist es ja auch noch mal schöner, das mit jemandem zu tun, der den gleichen Weg schon gegangen ist. Ne, weil du wirst es in der Tiefe noch mal ganz anders verstehen als ich. Oder anders fühlen auch als ich. So, ne? Und ansonsten gibt es natürlich auch andere Anlaufstellen. Und ja, wir wünschen euch einfach ganz viel Kraft für den Weg, den ihr jetzt gerade geht, welcher das auch immer sein wird, ganz individuell. Und ich danke dir, Svenja, und wünsche dir einfach von Herzen alles, alles Liebe.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, und verliert nicht den Mut. Das kann gut werden. Es kann wieder wirklich gut werden.
So schöne Abschlussworte, oder? Jetzt komme ich doch nochmal um die Ecke, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass ich zwar eine wichtige Frage gestellt habe, aber dann direkt noch eine gestellt habe, sodass Svenja irgendwie gar nicht die Möglichkeit hatte, darauf zu antworten. Und zwar die Frage, ob sie überhaupt gar nicht mehr hofft. Weil das ist was, was ich mich immer gefragt habe, ob ich das jemals geschafft hätte, nicht mehr zu hoffen. Da ist ja wirklich das Hoffen einfach manchmal Fluch und Segen gleichzeitig und kann echt so viel motivieren und gleichzeitig aber auch, boah, fast so, na, ich möchte nicht sagen zerstörerisch sein, aber so ein bisschen in die Richtung, ne? Deswegen habe ich Svenja die Frage nochmal schriftlich nachgestellt und sie hat lieberweise geantwortet, und zwar, dass es keinen Moment mehr gibt, in dem sie hofft. Tatsächlich gar keinen Moment mehr. Also sie kennt diese Hoffnung, sie hat sie auch lange begleitet, aber mittlerweile hat sie das überhaupt gar nicht mehr, weil sie absolut fein ist mit der Situation und dass jetzt auch ein Kind zum Beispiel gar nicht mehr in ihr Leben reinpassen würde. So hat sie es formuliert. Also tatsächlich überhaupt gar keine Hoffnung mehr. Das fand ich nochmal wichtig, den Nachtrag, weil das ist nämlich wirklich was gewesen, was mich brennend interessiert hätte. Genau, oder auch immer noch interessiert hat. Und, da hätte ich es sonst jetzt auch wieder vergessen, bitte, ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr mir Sterne dalasst, am liebsten 5. Und ja, Kommentare bei Spotify oder bei Apple oder wo ihr auch sonst immer hört, kann man ja häufig auch so Bewertungen schreiben, eine Rezension. Das muss gar nicht viel sein, wenn ihr da einfach ein paar Worte reinschreibt. Dann freue ich mich bekloppt. Schön, dass ihr da seid. Bis zur nächsten Folge.